Liebe Geschwister, auch von dieser Seite noch einmal guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein kann, euch mal wieder aus dieser Perspektive gemeinsam sehen kann. Das ist immer wieder für mich eine schöne nostalgische Erfahrung. Also dann kann ich mich mal wieder zurückerinnern an viele Zeiten, die ich noch gut im Gedächtnis habe und die ich auch sehr gerne in meinem Gedächtnis immer mal Revue passieren lasse. Im Neuen Testament werden viele Bilder für die Gemeinde Jesu gezeigt, aufgezeigt, und viele dieser Bilder sind im Korintherbrief. Ich meine, ein altes Bild, wohl das älteste Bild für die Gemeinde, das hat Jesus selber geliefert in Johannes 10. Da spricht er davon, er sei der Hirte, wir sind die Schafe. Wenn ich manchmal oben in Ostfriesland am Deich spazieren gehe, finde ich das wenig schmeichelhaft. Wenn man die Schafe dort beobachtet, wie sie sich einander zumähen, dann ist es nicht so unbedingt schmeichelhaft für uns, dass Jesus uns mit Schafen vergleicht. Aber was die Schafe, zumindest zur Zeit Jesu, im Gegensatz zu den Schafen in Ostfriesland hatten, sie hatten einen Hirten, der sie geführt hat. Sie haben sich um diesen Hirten gesammelt, sie haben auf seine Stimme gehört, haben sich immer wieder von ihm führen lassen. Und das ist wohl das, was Jesus mit diesem Bild zum Ausdruck bringen wollte, dass seine Gemeinde eine Gemeinde ist, die sich um ihn versammelt, die auf ihn hört und die von ihm geleitet wird durch die Zeit bis in die Ewigkeit. Und wir sind als Christen immer unterwegs und deswegen auch unsere Zeitschrift ja unterwegs, deswegen heißt sie so und deswegen auch dieses Bild von den Schafen. Aber der Korintherbrief, der erste Korintherbrief besonders, hat einige Bilder. Paulus sagt beispielsweise, ihr seid ein Bauwerk Gottes. Und er sagt, er sei der Architekt. Also der Architekt ist damals nicht der, der nur am Reißbrett saß, sondern der gebaut hat. Und so vergleicht er uns im ersten Korintherbrief mit einem Bauwerk Gottes, das immer weiter gebaut wird. Petrus schreibt dazu, ihr seid aus lebendigen Steinen gebaut. Und Paulus fügt dann zu diesem Bauwerk hinzu in Kapitel 3, Vers 16 im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19 auch noch einmal, ihr seid Gottes Tempel. Ein ganz hoher Anspruch, den er an die Gemeinde stellt. Was war der Tempel? Der Tempel war der Ort der Gegenwart Gottes. Das spricht er nicht nur der Gemeinde zu, sondern jedem Einzelnen von uns. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? So fragt er die Korinther. Also Ort der Gegenwart Gottes und dann gleichzeitig auch noch der Ort, wo Versöhnung stattfinden sollte. Der Tempel, da diente der Priester, der dem Volk Versöhnung mit Gott brachte. Und im 1. Petrus 2, Vers 19 lesen wir dann, ihr seid alle Priester. Wir sind alle Priester, wir sind alle aufgerufen, Menschen mit Gott zu versöhnen. Das können wir nicht von uns aus, aber wir sollen Menschen dahin führen, dass sie zur Versöhnung mit Gott kommen. Selber als Menschen, die natürlich auch diese Versöhnung erlebt haben. Dann gibt es das andere Bild im Kapitel 3, ihr seid Gottes Ackerfeld. Paulus wendet dieses Bild an, um sich mit einem Mitarbeiter ins richtige Verhältnis zu setzen, Mitarbeiter Apollos, der sehr gut predigen konnte. Und Paulus sagt, ich habe gepflanzt und Apollos hat gegossen. Und auf diesem Feld erwartet Gott reife Frucht. Was ist die Frucht des Glaubens? Es ist die Liebe. Und insofern zeigt sich auch an diesem Bild, dass Gott seine Gemeinde in diese Welt gepflanzt hat, um Früchte der Liebe hervorzubringen. Und ein letztes Bild, was ich jetzt nennen möchte, man könnte noch andere hinzufügen, das ist das Bild des Körpers. Wir werden mit einem Körper verglichen, mit einem Körper mit seinen Gliedern. Jeder hat seine Aufgabe. Die Gemeinde soll nicht aus Menschen bestehen, die einerlei Aufgabe haben, sondern Gott gibt verschiedene Aufgaben. Hände, Füße, Ohren, Mund und alles, was also zu einem Körper dazugehört. Wir sollen in der Welt handeln. Und zwar, wir sind der Leib Christi, auch wieder auf die Welt gesandt. Wir sollen in seinem Auftrag für die Menschen tätig sein. Wir sollen uns in seinem Auftrag einsetzen. Und dann kommt noch ein Bild hinzu, das wir heute gehört haben, gerade in der Lesung. Ihr seid ein Brief Christi. Und um das Bild soll es uns in besonderer Weise in dieser Predigt gehen. Ihr seid ein Brief geschrieben an die Welt. Und was das bedeutet, das möchte ich jetzt so ein bisschen versuchen zu erklären. Warum kam Paulus überhaupt auf diesen Gedanken? Ich meine, einerseits gehen wir davon aus, dass Gottes Geist ihm auch diese Gedanken so gezeigt hat, die er in seinen Briefen aufführt. Aber dieses Bild, ihr seid ein Brief Christi, das hat einen besonderen Hintergrund. Paulus war in der Gemeinde zu Korinth sehr umstritten. In Korinth mochte man ihn nicht. Und immer wieder im ersten und auch im zweiten Brief, der zweite Brief, ein Teil davon wird sogar Tränenbrief genannt, weil Paulus um diese Gemeinde ringt, die ihn eigentlich verachtet und die ihn eigentlich auf Distanz hält, vergleicht mit anderen und sagt, Paulus ist keine besondere Person. Es mag vielleicht verwundern aus unserer Perspektive, immerhin ist fast die Hälfte des Neuen Testamentes von Paulus geschrieben und ohne ihn wäre unser Glaube gar nicht so denkbar, wie er ist. Also wenn wir mal im Theologischen nachschauen, hat Paulus die wesentlichsten Aussagen formuliert unseres Glaubens. Aber er war wohl ein Mensch, der nicht so eine besondere Erscheinung war, kein Strahlemann. Paulus war auch jemand, der nicht gut reden konnte. Man hat von ihm in Korinth gesagt, der kann tolle Briefe schreiben, aber wenn er da vorne steht, dann ist er nicht so gut in der Lage, etwas zum Ausdruck zu bringen. Da gibt es andere, und dann, den hatte ich vorhin schon erwähnt, da gab es den Apollos, das war ein toller Prediger. Aber wenn Paulus zu Besuch war und predigen sollte, dann hat man besser gesagt die Freunde nicht so eingeladen. Gesagt, die sagen wir lieber nicht, das ist uns zu peinlich. Also Paulus war eine Erscheinung, die manchen peinlich war in der Gemeinde. Und dann kam noch etwas hinzu. Die anderen wie Apollos und andere, die dort als Diener Gottes sich vorgestellt haben und aufgetreten sind, die hatten Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben von Petrus, Jakobus oder von anderen Aposteln. Und diese Empfehlungsschreiben, diese Referenzen konnten sie mitbringen, konnten sie vorlegen und da stand dann drin, das ist ein bewährter Mitarbeiter. Der kann ganz prima predigen und so weiter und so fort. Also da wurden diese Leute empfohlen. Und Paulus hat sowas nicht mitgebracht. Der konnte nichts vorweisen. Der hatte zwar mal Petrus besucht und mit dem ein bisschen gesprochen, aber der hatte keine Empfehlungen bekommen. Und jetzt wurde er mit dem Gedanken konfrontiert. Wo ist denn dein Empfehlungsschreiben? Wer kann dich denn überhaupt empfehlen? Wer bist du denn? Und wir dürfen nicht vergessen, Paulus hatte die Gemeinde gegründet. Das war seine eigene Gründung. Er hat sie unter Schmerzen gegründet, hat sie jahrelang betreut. Und dann, wo ist deine Empfehlung? Und auf diese Frage hin, du hast doch überhaupt keine Empfehlungsbriefe. Wer bist du denn schon? Sagt Paulus, ihr seid mein Empfehlungsbrief. Ohne mich würde es euch gar nicht geben. Meine Predigt, und zwar, und das grenzt er dann gleich ein, meine Predigt hat diese Gemeinde gegründet. Und er sagt dann gleich, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Gedanke, aber ich bin überzeugt, das war nicht ich, aber Gott hat mich gebraucht. Und insofern beglaubigt Gott, Christus beglaubigt durch meinen Dienst selber meinen Dienst. Also ihr selber, eure Existenz, liebe Korinther, ist das Beglaubigungsschreiben, das ich vorlegen kann. an dem ich zeigen kann, ich bin ein Apostel. Und das wurde ja immer bestritten. Man sagte, die, die mit Jesus zusammengelebt haben, sind Apostel. Und Paulus hatte nicht mit Jesus zusammengelebt. Ihm war er lediglich in einer Vision vor Damaskus erschienen. Und Paulus sagt, ich bin ein Apostel und ihr seid der Beleg dafür. Und in diesem Zusammenhang fällt dann unser Begriff, ihr seid ein Brief Christi, gelesen von aller Welt. Und das ist, denke ich, etwas, was nicht nur auf die Korinther in der damaligen Zeit zu übertragen ist, sondern das, was wir auch uns heute noch sagen können, ihr seid selbst ein Brief Jesu Christi. Geschrieben nicht mit Tinte, nicht ein Empfehlungsschreiben, das so verfasst ist wie die anderen, die die anderen Mitarbeitenden vorweisen konnte, sondern ihr seid mit dem Heiligen Geist geschrieben. Was ist eigentlich der Sinn eines Empfehlungsschreibens? Ich habe öfter Empfehlungsschreiben schon geschrieben. Ich erinnere mich, in Burgholzberg gab es einmal jemanden, der war zu oft betrunken, mit dem Fahrrad erwischt worden und dann hatte man ihn zu 300 Stunden, Sozialstunden verdonnert und kam auf die Idee, ich habe öfter mal solche Leute bei mir gehabt, als Mitarbeiter kam man auf die Idee, er sollte zu mir kommen und hier bei mir arbeiten. Da musste ich mich erstmal umschauen, was kann man überhaupt mit 300 Stunden alles bewerkstelligen. Ich habe ihn teilweise auch nach Hohenböken geschickt, aber das war ein ganz tüchtiger Mann. Und dann, als sein Dienst vollendet war, dann habe ich ihm auch ein Empfehlungsschreiben geschrieben und habe geschrieben, er hat bei uns eine hervorragende Leistung gebracht. Er hatte, als Maler war sein Beruf, er hat einiges gemalt, er hat wirklich ganz hervorragend und ich habe geschrieben, ich kann ihn nur empfehlen, der ist zuverlässig. Er war ein Trinker, der ab und zu mal nicht kam, weil er dann versagt ist, aber ansonsten war er ein toller Mitarbeiter. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, um ihm zu helfen, vielleicht doch wieder Fuß zu fassen, beruflich. Ein anderer, ein Euro-Arbeiter, der mir geschickt wurde, der auch ganz toll gearbeitet hat, dem habe ich auch so einen Brief verfasst. Und ich habe auch für einige jugendliche Mitarbeitende oder auch für Ältere habe ich solche Briefe verfasst, wenn sie dann sich beworben haben. Dann wussten sie, sie können zu mir kommen und ich habe ihnen bestätigt, dass sie zuverlässige, tolle Mitarbeiter sind. Empfehlungsschreiben gehören zur Kategorie der Beglaubigung oder ja, dass man im Prinzip jemanden empfiehlt, dass man ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und einem zukünftigen Arbeitgeber beispielsweise auch gibt, indem man sagt, ich habe gute Erfahrungen gemacht und auf diesen Menschen kannst du vertrauen, wenn du den nimmst, dann hast du wirklich etwas Gutes. Und insofern, wenn wir das jetzt auf uns als Gemeinde beziehen, dann heißt das, wir selbst sollen Menschen sein und eine Gemeinde sein, die eine Empfehlung ist für unseren Herrn. Dass man sagen kann, wenn man jemanden von uns kennenlernt oder wenn man die Gemeinde kennenlernt, dass man sagen kann, mit diesem Menschen ist etwas Besonderes. Dieser Mensch ist irgendwie anders als die anderen. Und dass man zu fragen beginnt, was ist bei dem anders? Warum ist er beispielsweise liebevoll, obwohl ich nicht so liebevoll bin zu ihm? Warum ist er für mich da, wenn ich Hilfe brauche, obwohl er doch gar keine Verpflichtung dazu hat? Andererseits, wenn jemand in die Gemeinde kommt, ob eingeladen oder zufällig mal rein, dass er dann sagt, hier ist ja alles ganz anders als in den Vereinen, die ich kenne. Das habe ich öfter mal gehört von Leuten, die neu zur Gemeinde kamen, hier in Burgholzberg, aber auch in Neuschow, die dann gesagt haben, bei euch ist es ganz anders. Das ist eine Atmosphäre, die ich so gar nicht kenne. Und dann habe ich manchmal gedacht, ich muss ja die Wahrheit sagen, ein Glück, dass du uns noch nicht so gut kennst. Ein Glück, dass du noch nicht so gut den Durchblick hast. Bei uns wird auch nur mit Wasser gekocht. Ich Und wir alle könnten auch sagen, so sehen wir noch nicht ganz aus, wie wir sein sollten. Und trotzdem, diese Menschen, die neu dazukommen, erzählen das und sagen, wir haben bei euch etwas gesehen oder gefunden, was wir sonst nicht kennen. Ich denke, dass wir Insider einen anderen Blick haben, mag manchmal dazu oder manchmal damit zu tun haben, dass wir uns auch an Sachen gewöhnen. Wer jeden Tag Torte isst, dem schmeckt sie nachher nicht mehr. Wer das ab und zu mal bekommt, der, ja, für den ist es was Besonderes. Ich weiß noch früher, wenn wir ein Eis bekommen haben, als wir Kinder waren, das war etwas ganz Wunderbares. Das war oft nur so dieses Magermilcheis. Und trotzdem war das, den Tag hat man sich im Kalender angestrichen, bildlich gesehen. Und heute, wenn du nach dem Essen fragst, da sind ein paar Kinder auch dabei, wer möchte noch ein Eis? Oh, lass mal rein. Also insofern, ich denke, wenn wir zur Gemeinde gehören, dann wissen wir manches nicht zu schätzen. Andererseits stimmt es aber schon, wenn wir diesen Anspruch hören, ihr seid das, was Gott der Welt zu sagen hat, dann kann uns manchmal auch ein bisschen gruselig werden. Wir müssen immerhin sehen, und also ein Vergleichspunkt zwischen uns und der Gemeinde in Korinth liegt auch darin, damals die Menschen um diese Gemeinde herum haben überhaupt keine Bibel gelesen. Die kannten das überhaupt nicht. Die Griechen in Korinth, die haben überhaupt nichts von diesem Gott gewusst, hatten ihre eigene Art zu leben. Die Menschen um uns herum, das wird ja manchmal beklagt, also Entkirchlichung, Niedergang des christlichen Abendlandes, viele Menschen wissen auch nichts von der Botschaft Gottes. Viele Menschen wissen auch nicht, was Gott ihnen zu sagen hat. Die kennen das Evangelium nicht. Und das können wir vielleicht beklagen und sagen, ach, wie schade ist das. Und in diese Situation hinein werden wir aufgerufen, ihr seid die Bibel, die die Menschen lesen sollen und lesen werden. An eurem Verhalten ihnen gegenüber sollen sie erkennen, was Gott ihnen zu sagen hat. Ihr seid das Buch, das aufgeschlagene Buch, das man kennt, als Gemeinde und als Einzelne. Ihr seid das, was Gott der Welt zu sagen hat. Und das kann dann und soll dazu führen, dass die Menschen nach Gott zu fragen beginnen und dass sie dann auch das kennenlernen, was Gott ihnen in der Bibel zu sagen hat. Aber das ist ein gewaltiger Anspruch, der dort an uns gestellt wird. An euch soll man die Botschaft Gottes erkennen können. Daran, dass ihr anders seid, dass ihr mit ihm und miteinander versöhnt seid, dass ihr einander liebt. Wir können in der Apostelgeschichte immer wieder sehen, dass Menschen zum Fragen kamen, weil dort so ja eine Gemeinde existierte in Jerusalem, die ganz anders war und die anders miteinander umging als die Menschen drumherum. Und da ist natürlich die Frage, das konnten vielleicht die früheren Christen, können wir das? Da möchte ich ganz kurz uns mal vor Augen halten, mit wem Paulus so geredet hat. Ihr seid der Tempel Gottes, hatte ich vorhin gesagt, und ihr seid der Brief Christi, was das für eine Gemeinde war. Schon im Kapitel 1 seines ersten Briefes schreibt er, ich muss leider hören, und das bekümmert mich sehr, ich mache das mal in eigenen Worten, dass Spaltungen unter euch sind. Da gibt es Gruppen, der eine sagt, wir gehören zu Petrus. Er ist für uns die Leitfigur. Eine andere Gruppe sagte, wir gehören zu Apollos, diesem tollen Prediger. Der ist für uns derjenige, zu dem wir aufschauen. Die nächsten sagten, es gab auch eine Gruppe, die sagten, wir gehören zu Paulus. Und eine weitere Gruppe sagt, wir gehören zu Christus. Und Paulus sagt bekümmert, ist jetzt der Leib Christi geteilt? Gibt es verschiedene Leiber Christi? Und er fügt dann hinzu, ich bin froh, dass ich nicht so viele von euch getauft habe, dass niemand sich darauf berufen kann. Von wem man getauft wird, ist also völlig egal. Es kommt darauf an, dass man zu Christus gehört und die Gemeinde soll eins sein und nicht in verschiedene Fraktionen zerteilen, die sagen, wir gehören zu dem, wir gehören zu dem, wir gehören zu dem. Das war eins, was Paulus an dieser Gemeinde bemängelt hat. Etwas anderes, er sagt ihnen, es gibt nicht besonders viele Leute, die Durchblick haben im Glauben unter euch. Das könnte sich noch sehr bessern. Und er führt als ein Beispiel an, da waren Rechtsstreitigkeiten zwischen Christen und die sind vor Gericht gezogen. Und er sagt, gibt es nicht so viel Weisheit unter euch, dass Menschen, die Rechtsstreitigkeiten miteinander haben, das auf geschwisterlichem Weg regeln können, dass ihr vor weltliches Gericht geht, vor Menschen, die überhaupt von Rechtsprechung keine Ahnung haben. Und er sagt, das ist ein Mangel an euch. Es gab noch andere Sachen. Beispielsweise gab es jemanden, der mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis hatte. Vielleicht war der Vater gestorben, das wird nicht näher ausgeführt. Aber es wird dann gesagt, die Gemeinde hat das überhaupt nicht gestört, dass da einer so eine Liebesbeziehung zu seiner Stiefmutter hatte. Und Paulus, den hat es gestört und er hat es der Gemeinde gesagt, das dürft ihr nicht zulassen in euren Reihen, dass solche Sachen vorfallen. Und die Korinther hatten, ich will nur mit diesem kleinen Überblick, wie gesagt, sie haben dann üble Nachrede Paulus gegenüber gehabt und so. Es war keine Vorzeigegemeinde und wir dürfen uns nie durch den Gedanken verleiten lassen, die Urkirche sei besser gewesen als heute. Sie wird oft in einem strahlenden Licht dargestellt, aber die Christen, die Menschen, die Gott berufen hat und mit denen er unterwegs war, die waren auch früher nicht anders und besser. Und dennoch schreibt er gerade dieser Gemeinde an Korinth, ihr seid der Brief, der von der Welt gelesen wird. Das ist die Botschaft, die Gott zu verkündigen hat. Und zu dieser Botschaft gehört ja auch, Gott ist mit Menschen unterwegs, die nicht vollkommen sind. Gott ist mit Menschen unterwegs und er liebt Menschen und nimmt, Jesus nimmt die Sünder an. Er nimmt Menschen an, die nicht strahlende Lichtgestalten sind, sondern Menschen wie du und ich. Und das ist, denke ich, auch ein etwas, was verkündigt werden kann. Denn es könnte sonst sein, nehmen wir mal an, es gibt eine Gemeinde der Vollkommenen. Es gibt ja manche, die meinen, sie hätten eine Gemeinde der Vollkommenen und haben letztlich nur keinen Durchblick. Aber nehmen wir mal an, es würde so eine Gemeinde geben und dann würde jemand kommen, der beladen ist und ein schlechtes Gewissen hat, der wird sagen, ich habe bei Gott keine Chance. Da gehören ja nur Heilige dazu. Wichtig ist, dass die Korinther sogar Heilige genannt werden, bei all ihren Schwächen. Heilig ist man nicht dadurch, dass man ein besonders vorzeigbares Leben führt. Heilig ist man, wenn man zu ihm gehört, zu Gott gehört. Das ist eine Zugehörigkeitsbezeichnung und nicht eine moralische Deklaration, heilig zu sein. Dazu ist sie gemacht worden und Heiligsprechungen sind eigentlich Unsinn. Also, dass jemand heilig gesprochen wird, wir alle sind heilig. Jedenfalls nach der Aussage der Bibel. Und auch das wurde den Korinthern gesagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Ihr seid heilig. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und insofern, wenn wir jetzt also sehen, die Korinther waren alles andere als vollkommen. Unter ihnen waren Dinge, die sogar meine wenigen Haare noch sich zum Aufrichten bringen, wenn man daran denkt. Und dennoch sind sie der Brief Christi an die Welt. Und so ist es also, wenn an uns jetzt dieser Gedanke vielleicht kommt, sind wir dazu überhaupt in der Lage? Können wir überhaupt, kann ich ein Mensch sein, der ein Hinweisschild ist auf Jesus? Kann durch das, wie ich mit anderen Menschen, also mit Menschen außerhalb der Gemeinde auch umgehe, ein Stück weit vom Evangelium deutlich werden, dadurch, dass ich für andere da bin, dass ich mich ihnen öffne, dass ich ihre Sorgen teile? Ist das möglich? Meine Nachbarn, meine Freunde, dass sie alle etwas davon sehen? Dann können wir nur sagen, dass was Paulus auch von sich in unserem Text sagt, das ist nicht in unserer Macht. Dazu müssen wir befähigt werden. Wir selber können nicht Licht gestalten werden. Oder wir selber können auch dieses Evangelium durch unser Leben nicht aus eigener Kraft verwirklichen. Wir sind oft wie so verschwommene Bilder. Als ich letzt im Badezimmer stand, da, und ich hatte geduscht, warm übrigens, aber bitte nicht Herrn Habeck weiter sagen, damit er nicht schimpft, ne, der hat ja Sorgen um sein Glas. Und wenn ich das jetzt schon verbrauche durch Duschen, ist auch nicht so gut. Aber gut, ich hatte geduscht. Bekennen muss man. Und dann gucke ich in den Spiegel und sehe so gut wie nichts. Ich sah da erst eine, das schien jemand zu sein, aber das war total beschlagen. Und dann habe ich einen alten Hausfrauentrick angewandt. Wer hätte da einen Hausfrauentrick für mich? Können auch Hausmänner sein. Wie macht man den Spiegel wieder ordentlich? Föhnen, das hatte ich auch schon mal gehört. Sehr umweltschädlich. Nein, aber gut, Jörg, dass du das gesagt hast. Föhnen, das war genau das, was ich gehofft habe, dass es kommt. Ich habe einfach das Fenster aufgemacht. Hinter mir ein schönes Kippfenster, Fenster auf. Und dann sah ich mit der Zeit, wie die Feuchtigkeit schwand. Und dann sah ich einen älteren Herrn, der guckte mich an, wie ich ihn anschaute. Und mit der Zeit wurde der ältere Herr immer deutlicher. Und bis auf so ein paar Kleckser von Zahnpasta war das Bild fast vollkommen. Und das ist mir auch ein Bild im Hinblick auf unsere Predigt geworden. Wir sind manchmal wie verschwommene Bilder. Man kann in uns nicht viel vom Evangelium erkennen. Aber mir ist dieses Bild so geworden, Ruach, der Geist Gottes, heißt ja auch Windhauch. Und wenn wir uns diesem Geist Gottes öffnen, wie ich das Fenster geöffnet habe, und diesen Geist in unser Leben hineinwehen lassen, dann kann das Bild, was wir dieser Welt geben, von einem sehr unscharfen, unklaren Bild zu immer größerer Klarheit werden. Auch wenn, und das habe ich jetzt extra illustriert, so schlimm sieht die Spiegelscheibe nicht aus, aber auch wenn so kleine Tupfer von Zahncreme da sind, also es ist nie ein vollkommenes Bild. Es bleibt immer etwas mit Schlieren, verwaschenes Bild, was wir der Welt geben können. Und dennoch, durch den Geist Gottes kann dieses Bild immer klarer werden. Ein anderes Bild, was mir, habe ich denke ich hier schon einmal in der Predigt auch gesagt, oder zweimal sogar, ich bin einmal spazieren gegangen und dann habe ich da auf dem Weg etwas glitzern sehen und dachte, das ist ein Edelstein. Da die Sonne schien prächtig und als ich drauf zuging, kamen immer andere Farben. Und ich dachte, jetzt habe ich mal ein Schmuckstück gefunden. Und ich beugte mich darüber, da war es einfach eine Glasscherbe. Eine Glasscherbe, die das Licht in seine Spektralfarben gebrochen hat, und da wurde mir dann auch eins deutlich. Das Licht, was von der Sonne kommt, das ist ja, man kann sagen, weißes Licht. Eigentlich ist es auch nicht weiß, es ist einfach hell. Aber wenn das Licht als weißes Licht erscheint, dann wird es beispielsweise in einem Prisma beziehungsweise auch in einer Scherbe gebrochen, und zwar in seine Spektralfarben. Und so ist es auch mit uns Christen, wir sind oft, und das wusste Paulus ganz deutlich, nicht viel mehr als eine Scherbe. Eine Scherbe, die durch das Leben gegangen ist und ganz viele Macken erlitten hat, Verletzungen. Wir sind kein glatt geschliffenes Glas, sondern oft sind wir gebrochen. Paulus beispielsweise hat sich von Gemeinde zu Gemeinde geschleppt. Er ist sogar gesteinigt worden, ist wieder aufgestanden und weitergezogen. Er war ein Mensch und deswegen auch kein Vorzeigemensch, der gebeugt durchs Leben ging und dennoch immer wieder aufgestanden ist. Und so mag es vielleicht auch in unserem Leben aussehen, dass wir auch wie so eine Scherbe sind. Auch mein, was kann schon durch mich im Besonderen verkündigt werden. Aber als ich diese Scherbe gesehen hatte, schon viele Jahre her, da wurde mir deutlich, wenn das Licht auf so eine Scherbe scheint, wenn die Scherbe das Licht bricht, dann sieht man nicht über die Scherbe etwas Wunderbares, aber man sieht über den, der hineinscheint, über ihn sieht man etwas. Man sieht, wie Gott Menschen aufrichtet. Man sieht die Strahlen seines Erbarmens, seiner Liebe, seiner Zuwendung, seiner Wärme. Und dann kann so eine Scherbe in einem herrlichen Glanz erleuchten. Und so mag es auch in unserem Leben sein, dass wir sagen, wir trauen uns gar nicht zu. Wir sind doch nichts. Was können wir denn schon anderen weitergeben? Und dann diese Strahlen, diese Scherbe, die das deutlich macht, dass Gott, indem er in unser Leben hineinleuchtet und wir ihn widerspiegeln, in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Das singen wir ja in einem Lied. Sie spiegelt sich in einer gebrochenen Scherbe. Wir mit unserer Existenz können da ein Vorbild oder ein Bild von ihm abgeben. Diesen Menschen, solche Menschen nimmt er an. Er nimmt tatsächlich Menschen an, die unvollkommen sind und lässt in ihnen und auch in einer Gemeinde, die gebrochen ist, die vielleicht auch vieles hat, wo man sagt, das hätten wir uns, ja, wir würden uns eine ideale Gemeinde anders vorstellen. In uns spiegelt sich wie in einer solch einer Scherbe auch die Herrlichkeit Gottes. Und etwas anderes für alle, die nicht so, und es ist auch nicht gut, wenn man jetzt auf Leute losgeht und denkt, wir sollen ein Brief Christi sein, also gehe ich heute Nachmittag zu den Nachbarn und sage, kennst du schon das Evangelium? Und ich würde ihnen alles deutlich machen, was da drin steht. Dann kann es sein, dass die Nachbarn sagen, ach Leute, hoffentlich geht er bald wieder. Ein wichtiger Spruch, der mir aus ganz alten Zeiten in Erinnerung ist, den ich aber immer noch sehr wertvoll finde, rede nur, also das meint im Hinblick auf das Evangelium auch, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Das heißt, gehe nicht anderen mit deiner Botschaft, die keiner hören will, auf die Nerven, sondern führe ein Leben, dass man mit dir ins Gespräch kommt und dass man einfach zu fragen beginnt. Warum machst du das? Warum machst du das? Und ein ganz kleines Beispiel noch zum Schluss. Ich saß vor vielen, vielen Jahren, saß ich mit einer Krankenschwester zusammen. Ich habe im Pflegeheim gearbeitet als Hilfspfleger und saß mit ihr beim Abendessen. Und wie es so meine Gewohnheit ist, ich bete beim Essen und habe dann so gebetet. Still. Ich dachte, sie wird ja nicht gerade gucken. Ne? Und dann sagt sie, hast du was unter dem Tisch gesucht? Sie hatte den Eindruck, ich habe so runtergeguckt, dass ich irgendwas verloren habe. Und ich sagte, nein, ich habe gebetet. Da hat sie gleich sicherheitshalber gefragt, betest du etwa nicht? Und es hat nicht lange gedauert, da hatte sie mir ganz viel aus ihrem Leben erzählt. Vielleicht in der Hoffnung, dass ich auch für sie bete. Also wir sprachen dann über den Glauben und dann hat sie sich geöffnet und hat einfach viel aus ihrem Leben erzählt, wo sie eigentlich auch Gebet gebraucht hat. Und das, solche Sachen, wenn wir uns ganz, das wollte ich nur als Beispiel nehmen, wir müssen eigentlich nur ganz natürlich unseren Glauben unter den Menschen leben und dann werden sie uns fragen. Sie werden fragen, warum, was ist anders bei dir? Und auch als Gemeinde, wir brauchen uns nicht mit Büchern beschäftigen, die uns da sagen, so und so muss die Gemeinde sein. Aber die Gemeinde, wenn zum Beispiel jemand Neues reinkommt, ob das jetzt ein imposanter Mensch ist, also in unseren Augen imposant, oder ob das jemand ist, der vielleicht sogar ganz komisch aussieht, dass wir ihn herzlich willkommen heißen. Willkommen, hallo im Vaterhaus. Schön, dass du da bist. Fühl dich wie zu Hause, dass wir Menschen, die zu uns kommen, dass wir sie willkommen heißen. Ganz unabhängig davon, wie sie aussehen und wie sie sind. Und von daher werden wir dann ein Brief Christi sein können in der Welt. Etwas, was Gott den Menschen unter uns zu sagen hat. Amen.